Mutig in die neuen Zeiten, das ist die Forderung an alle, die Gestaltungswillen haben. Und tatsächlich braucht es Mut, nicht nur um sich die neuen Zeiten vorstellen zu können und um die Tatkraft aufzubringen, etwas anzupacken, sondern vor allem auch, um den Untergangspropheten entgegenzutreten, die so groß darin sind, Zweifel und Angst zu sehen und Abgesänge einzustimmen. Abgesänge auf den Wohlstand, auf die Demokratie, auf die Jugend und eigentlich eh auf die ganze Welt. Es ist eine schlichte Wahrheit der Vermarktung von Prognosen, dass die Doomsday-Seher, also diejenigen, die Untergangsstimmung verbreiten, kommerziell die erfolgreichsten sind. Die Lust an der Katastrophe kitzelt halt viele von uns und irgendwas ist eh immer am Explodieren, also hat man als Schwarzmaler auch irgendwie immer recht. Hilfreich ist das natürlich nicht und es ist in Wahrheit auch eigentlich Blödsinn. Aber wie fasst man Mut? Darum soll es heute gehen, ganz besonders nämlich um den Untergang der Welt und warum uns in Wahrheit nichts Besseres passieren kann.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Ein sehr passender Text zum heutigen Thema stammt aus dem Theaterstück Der böse Geist Lumpazzi Vagabundus. Der scharfzüngige Biedermeier-Satiriker Johann Nestroy hat in sein Stück um 1830 herum ein Couplet eingebaut, also ein gesungenes Intermezzo. Und da heißt es, da wird seinem ja Angst und Bang, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Ich habe Ihnen jetzt erspart, selbst zu singen, ich glaube, das ist ganz gut so, aber ich verlinke in den Shownotes auf eine wunderbar vorgetragene Version dieses Couplets. Wenn Sie die altösterreichische Sprache mögen, werden Sie ganz bestimmt auch das lieben. Aber zurück zur Textzeile, zum Kometenlied. Da wird seinem Angst und Bang, die Welt steht nicht mehr lang. Es wird also der Weltuntergang vorausgesagt, es wird auch der Verfall der Sitten in diesem Couplet beklagt und über all dem auch noch die Torheit der Menschen. Man kommt jedenfalls zur eindeutigen Schlussfolgerung, dass man Angst haben muss, denn die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Von 1830 bis heute, 2024, sind recht genau 200 Jahre vergangen und doch scheint das Urteil über den Zustand der Welt relativ unverändert zu sein. Sie steht auf keinen Fall mehr lang und das muss uns Angst machen. Eingeleitet wird das Couplet übrigens durch einen pseudowissenschaftlichen Monolog und auch da hat sich eigentlich wenig geändert zu heute. Aus allen möglichen Richtungen schallen in diesen Tagen Untergangslieder. Der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft steht im Raum und mit ihr auch gleich der Abgesang auf ganz Europa. Die Jugend will nicht mehr arbeiten und eigentlich will eh keiner mehr arbeiten. Politisch ist ohnehin alles ein Trauerspiel, unfähige Ampel hier, rechter Rand dort, Trump hier, Putin da, wohin man schaut. Nestroy reloaded, die Welt steht nimmer lang. Und auch wenn vieles davon medial zugespitzt ist, übrigens ist das wirklich eine interessante Krise, nämlich die Krise der Kognition, die es uns schwer macht, im Lichte der Aufmerksamkeitsökonomie noch klare Gedanken fassen zu können. Da werde ich wohl eine eigene Folge mal dazu machen. Also, vieles ist zugespitzt in den Medien, in unserer Wahrnehmung und vieles lässt sich zumindest in der dargestellten Härte empirisch nicht bestätigen. Über die arbeitsfaule Jugend, die genau das nämlich nicht ist, habe ich ja in der letzten Episode schon anhand von aktuellen Studienergebnissen berichtet. Und genauso könnte ich jetzt den angeblichen Untergang der deutschen Wirtschaft faktisch zerlegen. Will ich aber diesmal gar nicht. Mir geht es um etwas anderes, nämlich darum, warum diese Gefühlslagen vom Ende der Welt aktuell Oberwasser bekommen. Nestroy hatte nämlich schon recht, die Welt steht tatsächlich auf keinen Fall mehr lang, aber die Betonung ist falsch. Richtig muss es heißen, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Diese Welt. Denn wenn man vom Ende der Welt spricht, dann muss die zentrale Frage eigentlich lauten, was ist die Welt? Natürlich geht die Welt unter, regelmäßig sogar. Aber das Ende der Welt ist freilich nicht das Ende aller Welten. Danach beginnt jedenfalls eine neue Welt. Schauen wir uns das anhand von ein paar Beispielen an. Die Welt der Arbeit, so wie sie das industrielle Zeitalter kannte, ist untergegangen. Streng hierarchische Verhältnisse, siloartige Arbeitsteiligkeit, Arbeit nicht nur als Tätigkeit, sondern auch als Ort, an dem man fahren muss, um eben diese Tätigkeit ausüben zu können, lebenslang stabile Beschäftigungsverhältnisse, diese Welt, die gibt es nicht mehr. Sie ist untergegangen. Und an ihre Stelle ist mittlerweile eine neue Arbeitswelt getreten, New Work oder neues Normal, wie auch immer man das nennen will. Und wir merken gerade, auch diese Welt der Arbeit wird keinen endgültigen Bestand haben. Nicht zuletzt der rasante Fortschritt in der Digitalisierung und in künstlicher Intelligenz gräbt der heutigen Arbeitswelt das Fundament ab. Aber auch die Tatsache, dass trotz der unzähligen Anstrengungen um eine immer bessere Arbeitswelt nach wie vor Armut in reichen Ländern existiert, Menschen mit dem Einkommen nicht das Auskommen finden, dass immer neue Belastungsphänomene durch verdichtete oder prekäre Arbeit auftreten, all das zählt zu den Auflösungserscheinungen. Kein Zweifel, die Arbeitswelt, so wie wir sie heute kennen, die wird untergehen. Und sie ist jetzt gerade im Begriff unterzugehen. Aber das ist nicht das Ende der Welt und es ist auch nicht das Ende der Arbeitswelt. Eine neue wird entstehen. Anderes Beispiel. Wir erleben nach Jahrzehnten des Globalisierungsbooms gerade so etwas wie eine Schubumkehr. Frieden und Demokratie durch weltweit steigenden Wohlstand, dieses Konzept scheint angesichts der aktuellen Kriege und diplomatischen Verwerfungen brüchig geworden zu sein. Aber was wir gerade erleben, das ist nicht das Ende der globalisierten Welt. Es ist bloß das Ende einer nahezu einfältigen Illusion, die im globalen Westen am Ende des Kalten Krieges entstanden ist. Wir, also der Westen, waren die klaren Gewinner des bipolaren Wettrennens um die Hegemonie. Und als Sieger haben wir dann die Deutungshoheit in Anspruch genommen. Der Westen setzt die Standards, wirtschaftlich, politisch und auch hinsichtlich der Wertvorstellungen. Alle Länder würden dementsprechend früher oder später so werden wie wir. Aufgeklärt, säkulär, liberal, demokratisch, kapitalistisch. Alle werden so wie wir und alle werden das auch wollen. Das ist natürlich naiver Unsinn. Und dass dieses Gedankenkonstrukt jetzt bröckelt, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich. Aber auch das ist nicht das Ende der globalisierten Welt, sondern nur das Ende dieser einen schlichten Vorstellung davon. Wir können es beklagen oder daran arbeiten, dass die nun folgende, gerade entstehende, neue Weltordnung den universellen Grundbedingungen wie Freiheit, Menschenrechte, Selbstbestimmung, Partizipation usw. entspricht. Ohne aber im gleichen Atemzug unser Modell, wie man das erreichen könnte, zum einzig herausragenden, allheilstiftenden Vorbild für alle anderen hochzustilisieren. Denn wenn wir uns ganz ehrlich sind, auch in unseren eigenen liberalen Demokratien gibt es noch viel zu verbessern. Die inneren Krisen unserer Demokratien, der Aufstieg der extremen Ränder, die zunehmende Polarisierung, die Schärfe und Unversöhnlichkeit in der Rhetorik und der damit einhergehende Verlust der Fähigkeit, gemeinsame Lösungen auch über Fraktionsgrenzen hinweg zu finden, all das ist vielleicht vor allem in drei Faktoren begründet. Zunächst ist es im Wesen der Demokratie angelegt, dass es zu Enttäuschungen kommt. Es geht ja stets darum, Kompromisse zu schließen und das bedeutet automatisch, dass nicht nur nie alle das bekommen, was sie wollen, sondern sogar eigentlich, dass fast immer niemand das bekommt, was er eigentlich will. Auf Dauer nagt das möglicherweise in der Zuversicht, dass man in diesem System gut aufgehoben ist. Vor allem dann, wenn zweitens sich die Erwartungshaltung zunehmend in Richtung Konsumgesellschaft verschiebt. Wenn sich immer mehr Menschen von einer aktiven Teilnahme am politischen Prozess abwenden und entweder außerparlamentarisches Oppositionsverhalten an den Tag legen, das gelinde gesagt mehr mit einer trotzigen Schreierei eines unbeherrschten Kleinkindes zu tun hat als mit vernünftiger Politikgestaltung oder sich überhaupt auf das Fordern und Auswählen zurückziehen. Politisch wählen so zu verstehen, als ob es ums Einkaufen ginge. Man diejenigen ankreuzt, die die besten Sonderangebote im Programm haben, um dann wieder 4-5 Jahre lang auf den nächsten Shoppingrun zu warten. Und schließlich drittens ist Demokratie hinlänglich komplex, ein verschachteltes Wechselspiel aus Legislative, Exekutive, Judikative. Das muss man halt auch willens sein auszuhalten und auch fähig sein zu verstehen. Andere Regierungsformen sind da simpler gestrickt und obwohl wir wissen, dass simple Antworten auf komplexe Fragen in aller Regel richtig nachteilig sind, können wir uns dennoch nicht davor verstecken, dass einfach halt auch seinen Reiz hat. Die bevorstehende Europawahl ist ein ganz guter Case. Lassen Sie einfach mal ein paar Ihrer guten Freunde und Bekannten, deren Meinung Sie schätzen, erklären, was da gerade gewählt wird. Und zwar ganz genau. Und wie Beschlüsse zustande kommen und Gesetze in Europa entstehen. Im Zusammenspiel zwischen Rat, Kommission und Europaparlament. Und wie das dann in nationale Gesetzgebung übernommen wird und so weiter. Und wenn man ein Anliegen hätte, wie man dem so Gewicht verleihen müsste, dass es durch diese Maschinerie durchläuft und am Ende Realität wird. Wie geht das alles? Das ist halt wirklich komplex und vielleicht in dieser Form auch tatsächlich noch nicht der allerletzte Schrei. Bitte mich nicht falsch zu verstehen, als liberaler Demokrat, als glühender Europäer, als EU-Befürworter, keine der Alternativen, die da herumirrlichtern zwischen Orban und Brexit, AfD und Trump, kommen auch nur ansatzweise in Frage, das ist eh klar. Aber auch so, wie es momentan läuft, das ist halt doch noch nicht mit voller Gewissheit die beste aller Welten. Da geht noch was. Also auch da wird wohl eine neue Welt entstehen. Und natürlich dreut über all diesen Untergängen der größte überhaupt, jener des Klimawandels, der vielfach ebenso schlicht erzählt wird wie der der anderen Welten, über die ich gerade gesprochen habe. Entweder die totale Apokalypse, wenn wir nichts oder zu wenig tun, oder andererseits zurück in die agrarische Steinzeit, ins Höhlenwesen, ohne Wohlstand und Wirtschaft, wenn wir doch das Nötige tun. Mir scheint am Untergang der Welt, egal ob es jetzt die Arbeitswelt, die Welt der Demokratie, die Klimawelt oder eine andere Welt ist, vor allem eines beachtlich, nämlich die Denk- und die Blickrichtung. Die geht nämlich fast immer zurück und sucht dann nach Analogien. Dann fällt auf, dass das, was wir eigentlich überwunden geglaubt haben, wiederkommt als Echo. Wir haben geglaubt, in Friedenszeiten zu leben und erleben nun wieder mörderische Kriege in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir haben geglaubt, alle Welt will demokratische Strukturen und erleben nun wieder das Aufblühen diktatorischer und autokratischer Verhältnisse. Wir haben geglaubt, wir machen die Arbeitswelt schöner und besser und jetzt werden die Leute erst recht wieder krank. Wir haben geglaubt, Wissenschaft und Medizin sind als Fortschritt anerkannt und erleben jetzt wieder Esoterikspinner, Globuli-Schlucker und Impfgegner. Diese rückwärtsgewandte Perspektive, dieses Echo aus der Vergangenheit darf uns aber nicht täuschen. Das Alte kehrt nicht wieder zurück, jedenfalls nicht so, wie es mal war. Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich bloß. Was wir in Zeiten der Umbrüche als U-Turn erleben, als Richtungsumkehrung zurück, das ist bloß eine Schleife. Und wir sind gut beraten, uns in diesem Strudel nicht machtlos zu fühlen. So wie wir das aus Change-Prozessen in Unternehmen kennen, so geht es auch auf höheren Ebenen zu. Wenn das Alte seine Gültigkeit verloren hat, aber das Neue noch nicht feststeht, dann entsteht Unsicherheit. Im Limbo der Ungewissheit, was die Zukunft bringen wird, entstehen Paranoia und Hysterie. Eine Angst jagt die andere, je überfordernder die aktuelle Situation ist, umso flüchtiger ist die Zukunft und vor allem umso entfremdeter. Dann wird das Morgen vor allem aus Schreckensbildern gemalt. Das muss aber nicht so sein, daher Richtungswechsel. Der Blick nach vorne. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, das stimmt. Was für ein Glück. Wenn unsere Pläne hinfällig geworden sind, was wird dann alles möglich? Richtig, alles, alles wird möglich. Zeiten des Wandels sind nicht nur Abbruchzeiten, sondern vor allem Aufbruchzeiten. Krisen werfen die Welt entweder um Jahre zurück oder aber um Jahre nach vorn. Einfach ist es nicht, in Zeiten des Wandels zu leben, zugegeben. Aber für alle Menschen, die etwas gestalten wollen, ist es lohnend. Der Ausgangspunkt ist die Notwendigkeit, sich mit widersprüchlichen Situationen anzufreunden. Nicht in erster Näherung sofort nach Ordnung und nach Struktur zu suchen, sondern zu fragen, welche Gestaltungsspielräume bietet mir das Wegfallen von festen Leitplanken? Das Ende der Welt zu sehen bedeutet immer anzuerkennen, die Welt ist nur kurzfristig scheinbar in Ordnung, also in einem übersichtlichen Zustand, der klaren Regeln folgt und stabil ist. In ihrem Wesen ist die Welt das Gegenteil. Sie ist chaotisch, sie ist widersprüchlich, heterogen, veränderlich. Die Natur schafft den Dschungel, das Korallenriff, den Mischwald voller Dickicht. Nichts davon ist in Ordnung. Aber genau das ist ja das Erfolgsrezept der Natur und das Rezept für Resilienz. Ganz im Gegensatz zu den fein säuberlich geordneten Monokulturen, die der Mensch errichtet. Wandel braucht konstruktive Bilder der Zukunft, Narrative der Hoffnung, die nicht als Landkarten funktionieren und klar vorgezeichnete Wege abbilden, sondern als Kompass und vielleicht Himmelsrichtungen darstellen. Willst du eher so eine Welt oder eher so eine? Und dann ist unsere vornehmste Aufgabe, nicht den Untergang der Welt zu beklagen, sondern Erzählungen von lebenswerten neuen Welten zu formulieren. Erzählungen, die die Fantasie der Menschen anregen, ihre Gestaltungskraft und ihren Willen befeuern und sie ermutigen, den Wandel und die Zukunft selbst und aktiv zu gestalten. Denn der Untergang der einen Welt ist immer der Beginn einer neuen. Und wie die aussieht, das liegt vor allem in unseren eigenen Händen. In diesem Sinne, lassen wir die nestorische Angst hinter uns und besinnen wir uns auf den Titel und die ersten Worte dieser Folge. Mutig in die neuen Zeiten.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.